Der Krieg im Iran ist jetzt 10 Tage alt. Die humanitäre Lage dort im Nahen Osten, auch in den umliegenden Ländern, ist ja schlimm. Darum ging es uns hier gerade auf Radio 3. Die Angriffe werden unvermindert fortgesetzt. Nach Aussage von US-Präsident Donald Trump seien große Teile der iranischen Luftabwehr und Raketenstellungen zerstört. Das Regime in Teheran ja erheblich geschwächt. Wie könnte sich der Konflikt jetzt weiterentwickeln? Wie realistisch ist eine Bodenoffensive unter Beteiligung kurdischer Milizen zum Beispiel? Darüber spreche ich jetzt mit Andreas Reinicke, Leiter des Deutschen Orient-Instituts in Berlin, auch ehemaliger Botschafter im Auswärtigen Amt. Herr Reinicke, guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Herzog.
Wir befinden uns jetzt an Tag 10 des Kriegs gegen den Iran. Israel und die USA melden immer neue Luftangriffe, aber mit Luftangriffen allein scheint der gewünschte Regimewechsel dort doch schwer zu erreichen sein. Wird es eine Bodenoffensive geben, Herr Reinicke? Was meinen Sie?
Das kann ich mir schwer vorstellen. Die Amerikaner werden da nicht eigene Bodentruppen reinschicken. Das Land Iran ist viel zu groß. Man wüsste gar nicht, wo man sie hinschicken sollte. Und auch die Israelis werden das nicht tun. Sie ziehen vor, ihre Truppen im Augenblick im Südlibanon einzusetzen. Da hat man ja das Ziel, da auch eine Pufferzone einzusetzen. Und die extremen Religiösen wollen ja sogar das Land Israel weiter ausweiten Richtung des religiösen Kanaa, das im Südlibanon liegt. Also da Truppen in den Iran zu setzen, halte ich für wenig wahrscheinlich.
Nun gibt es Berichte, dass die USA kurdische Milizen ermutigen, in den Konflikt einzugreifen. Wäre das ein Ersatz für eigene amerikanische oder israelische Bodentruppen?
Das wäre kein Ersatz, aber es könnte tatsächlich ein Ziel sein. Ob die Kurden nun das tun werden, das ist eine andere Frage, denn sie sind ja auch im kurdischen Syrien, haben sie versucht, sich dort auch mit Unterstützung der Amerikaner zu profilieren. Als ich Botschafter in Syrien war, war die Frage der Bevölkerung, der Aufständischen in Damaskus immer, wenn die Kurden uns helfen, dann werden wir gewinnen. Die Kurden wollten aber nur ihr eigenes Gebiet dort befreien. Und genauso wäre es sicherlich im Falle eines kurdischen Einsatzes im Iran. Also wenn es dazu käme, und das wird man sehen, würde es eher auf eine eigene regionale Autonomie in Kurdistan, im iranischen Kurdistan hinauslaufen, aber nicht auf einen Wechsel des Regimes in Teheran. Und man müsste dann auch sehen, es gibt ja auch Aseris, also Aserbaidschan, eine Provinz Aserbaidschan im Iran, die durchaus auch immer Richtung der Republik Aserbaidschan schielen. Da gibt es im Südosten ein Belutschistan, in dem es separatistische Bewegungen gibt, Richtung zum pakistanischen Belutschistan. Also wenn man will, kann man da alle mögliche Unruhe schaffen. Das wird aber nicht zu einem Regime-Change führen, sondern die werden nur für eine Unruhe in der Region sorgen und den Iran schwächen. Und ob eine Schwächung des Iran, das klingt jetzt vielleicht komisch, tatsächlich in allseitigem Interesse ist, das ist gar nicht so ganz sicher. Das könnte eher auch nachteilig für uns alle sein.
Inwiefern?
Naja, wenn ein Zentralstaat geschwächt wird und sich dann dort eigene Gruppierungen entwickeln, die im ganzen Lande für Unruhe sorgen, dann ist natürlich die Gefahr auch sehr groß, dass sich dort eigene Gruppierungen entwickeln, eine terroristische Untergrundbewegung entwickeln. Man kann davon ausgehen, dass im Zweifelsfalle dann Truppen ähnlich wie in Afghanistan sich in die Berge zurückziehen und auch nicht nur langfristig oder mittelfristig im Iran, sondern auch in den Nachbarstaaten für sehr viel Unruhe sorgen werden. Und ob das in unserem Interesse ist, wage ich zu bezweifeln.
Nach aktuellen Berichten scheinen ja Israel und die USA in diesem Krieg die Oberhand zu haben. Laut Berichten produziert der Iran aber mehr Waffen als die USA. Wie lange kann denn das Regime dort, das Mullah-Regime, den militärischen Druck eigentlich standhalten?
Naja, es wird sicherlich noch eine Weile so sein, aber natürlich werden die Angriffe der Israelis und der Amerikaner nicht nur die Abschussrampen zerstören, sondern auch die Produktionsstätten zerstören. Also irgendwann wird es sicherlich kaum noch da in der Lage zu sein, anzugreifen. Aber wie ich schon gerade angedeutet habe, die Gefahr ist eben sehr groß, dass dann es eine zweite Phase gibt, wo die Angriffe eher oder wo das Regime eher in den Untergrund geht. Also ähnlich wie wir das bei den Taliban in Afghanistan gesehen haben. Wir müssen auch dazu sehen, dass das iranische Regime nicht zentralistisch aufgebaut ist, der ganze Sicherheitsapparat. Also es gibt keinen obersten Armeeführer und wenn man den tötet, dann entsteht das große Problem, sondern es ist dezentral aufgebaut. So ähnlich wie wir das schon bei Hezbollah und bei Hamas haben beobachten können. Also die Truppen wollen, können, alle auch dezentral agieren und sind also im Grunde genommen auf eine solche Situation vorbereitet. Und ein Guerillakampf ist dann durchaus wahrscheinlich, und das würde eben zu der von mir eben gerade beschriebenen Instabilität in der Region führen. Also deswegen, so einfach wird es nicht sein.
Nun hat der sogenannte iranische Expertenrat Mojtaba Khamenei zum Nachfolger seines Vaters als neuen obersten Führer des Landes ernannt. Könnte das etwas ändern?
Es ist zunächst mal ein Zeichen dafür, dass das Regime sagt, wir sind weiterhin da, wir sind weiterhin in der Lage, einen Nachfolger zu benennen und wir sind nicht geschwächt und wir haben weiterhin alle Fäden in der Hand. Das ist das Signal. Und die Israelis haben schon angekündigt, dass sie auch ihn töten werden. Wir werden sehen, ob ihnen das gelingen wird. Wahrscheinlich. Dann wird es auch da wieder eine Nachfolgeregelung geben und irgendwann wird man auch da sich überlegt haben, wie es weitergeht. Also es ist zunächst mal ein Zeichen einer weiteren Widerstandsfähigkeit des Regimes nach außen, aber eben auch nach innen.
Was für Risiken ergeben sich für die NATO-Staaten in dem gesamten Fall? Könnte zum Beispiel ein Angriff auf die Türkei einen Bündnisfall auslösen?
Nein, das glaube ich weniger. Ich glaube auch nicht, dass unbedingt ein Angriff auf die Türkei geplant ist. Es hat ja eine Rakete gegeben, aber die Vermutung ist doch eher, dass es ein regionaler oder lokaler Kommandeur im Eifer des Gefechtes, kann man etwas zynisch sagen, vielleicht gemacht hat. Aber wir haben eine andere Situation, die interessant ist, nämlich Zypern. Hat ja auch einen Drohnenangriff dort gegeben, möglicherweise von Hezbollah ausgelöst. Aber es führt dazu, dass es auf Zypern jetzt große Proteste gegen die Präsenz der britischen Militärbasis gibt, die also ähnlich wie Gibraltar dort britisches Hoheitsgebiet ist. Also da kann man sehen, dass es doch irgendwelche Konsequenzen möglicherweise haben kann.
Laut Berichten von CNN und der Washington Post soll Russland dem Iran Geheimdienstinformationen über Standort und Bewegung von US-Truppen übermittelt haben. Der US-Sondergesandte Steve Witkoff hat ja Moskau gewarnt davor, ausdrücklich den Iran auf diese Weise zu unterstützen. Sollte sich das jetzt bestätigen, was da gesagt wird, was würde das für den weiteren Kriegsverlauf bedeuten?
Ja, zunächst mal würde es heißen, dass das Regime sich sehr viel länger halten kann, als wir glauben. Das ist der eine Punkt. Und zum Zweiten zeigt es natürlich auch, dass Russland Interesse daran hat, den Westen im Iran zu binden. Wir merken ja schon jetzt, dass die Produktion an Verteidigungswaffen, Raketenabwehrwaffen zunehmend Richtung des Golf geht und nicht Richtung sodass die Ukraine dort weiterhin Schwierigkeiten haben wird. Das ist im Interesse des Russen, ist auch, dass der Ölpreis steigt. Das bringt dem Westen Komplikationen. Es erlaubt ihnen, ihr eigenes Öl teurer zu verkaufen. Also dieser Krieg ist nicht im Interesse der Ukraine, auch nicht im Interesse Europas und Deutschlands. Deswegen werden wir das weiterhin durchziehen werden.
Haben Sie vielen Dank fürs Gespräch.
Gerne, Frau Herzog.
Andreas Reinicke, Leiter des Deutschen Orientinstituts in Berlin, ehemaliger Botschafter im Auswärtigen Amt, über aktuelle und mögliche Entwicklungen im Iran-Krieg. Dieses und auch das Gespräch zuvor über die humanitäre Lage dort in der Region finden Sie gleich auch auf radio3.de.